Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima.
Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Grad Global, so heißt unser Podcast. Und aktuell können wir auf dem globalen Gradmesser leider nur dramatische Entwicklungen ablesen. Die globale Durchschnittstemperatur war in den vergangenen 12 Monaten so hoch wie nie zuvor. Und zwar schon höher als 1,5 Grad. Also damit ist jetzt schon die Marke überschritten worden, die im Pariser Klimaabkommen von 2015 vereinbart wurde. Und das laufende Jahr 2024 fängt auch schon wieder rekordverdächtig warm an. Jetzt mahnen wieder viele Experten, dass wir schneller und mit mehr Nachdruck die Treibhausgase reduzieren sollen. Aber irgendwie kommt es immer noch nicht bei jedem Einzelnen an. Die Fakten sind ziemlich abstrakt. 1,5 Grad, was soll das genau für ein Problem sein? Treibhausgase sind weder Sicht noch greifbar. Vielleicht hilft es, wenn wir die Auswirkungen sehr konkret aufzeigen, und zwar im Hinblick auf unsere eigene Gesundheit. Denn am Ende retten wir nicht nur unsere Erde oder das Klima, sondern ja vor allen Dingen uns selbst. Und darauf aufmerksam macht seit einigen Jahren der Arzt und Moderator Dr. Eckhard von Hirschhausen. Er widmet sich mit seiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen intensiv mit dem Schutz unseres Klimas. Und sein ureigenes Thema, die Gesundheit, spielt dabei natürlich weiterhin eine große Rolle. Hallo Eckhard von Hirschhausen, herzlich willkommen bei Grad Global.
Ja, hallo Anja.
Wir haben in den vergangenen Folgen hier immer schon über Klimaschutz, über den Erhalt der Artenvielfalt, Waldumbau, Wiederherstellung von Ökosystemen gesprochen. Inwiefern hängt jetzt mit all dem auch unsere Gesundheit zusammen, also die Gesundheit des Menschen?
Ja, planetare Gesundheit ist so ein neues Buzzword, aber One Health kennen einige, die schon länger in diesem Kontext auch unterwegs sind. Ich finde, man kann es sehr einfach erklären. Ich habe ja Medizin studiert und Wissenschaftsjournalismus, und mit der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen versuche ich genau diesen Zusammenhang auch deutlich zu machen, indem man sich klar macht, Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette, einer Operation oder einem MRT, sondern Gesundheit beginnt viel grundsätzlicher mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und alle 5 Grundlagen sind akut in Gefahr. Nichts davon wird von alleine besser und, sorry to say, nichts davon regelt der Markt von alleine. Und deswegen können alle aus den Gesundheitsberufen auch nicht länger dazu schweigen, dass die größte Gesundheitsgefahr für uns alle, natürlich im globalen Süden noch viel krasser als für uns im reichen Deutschland, ist die Klimakrise mit all ihren Folgen. Und das sehen oft, das macht, merke ich so bei Leuten oft so Klick, und dann merkst du, aha, dieses Thema gehört nicht irgendwie einer Partei oder einer Generation, sondern das geht uns alle an. Und so hoffe ich eben auch, dass diese Kommunikation darüber mehr Menschen erreicht, und deswegen bin ich gerne bei euch im Podcast.
Wie und wo kann man denn jetzt schon ziemlich eindeutig erkennen, dass sich der Klimawandel wirklich auch direkt auf die Gesundheit des Menschen auswirkt?
Ja, diese Wetterextreme gehen ja in beide Richtungen. Wir haben gerade in den letzten Wochen diese Nachrichten aus Wüstenstaaten, die plötzlich wahnsinnige Regenfälle haben, die sie noch nie hatten, seit man Wetteraufzeichnungen macht. Wir hatten 2023 den heißesten Sommer seit 125.000 Jahren. Also uns geht ja auch als Kommunikatoren, als Journalistinnen und Journalisten die Superlative aus, so traurig das klingt. Wir reden immer von Jahrhundertereignissen, so als wäre ein Ereignis, wenn es einmal eingetreten ist, den Rest des Jahrhunderts dann Geschichte. Aber das Gegenteil ist der Fall. 2024 wird im Rückblick eines der kühlsten Jahre in diesem Jahrhundert sein. Und so traurig das klingt, wir müssen uns klar machen, dass wir Teil in einer rasanten, ja, exponentiellen Veränderung sind. Und das ist alles eine Katastrophe mit Ansage. Also kurioserweise haben viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich immer zurückgehalten, sozusagen mit dem Weltuntergang zu wedeln, weil sie dachten, oh, dann wird man irgendwie als hysterisch abgestempelt. Und wenn ich mich an die letzten Gespräche mit Menschen wie Johan Rockström oder Stefan Ramsow und anderen Superexperten weltweit erinnere, dann merke ich, wie die echt in einer Art auf die Daten gucken und sagen, sowas haben wir noch nicht gesehen. Es geht noch schneller, als wir vorhergesagt haben.
Jetzt stehst du im direkten Austausch mit diesen Experten, mit den Wissenschaftlern. Wenn du dann aus solchen Gesprächen rauskommst, was macht das mit dir? Also was bewegt das bei dir erstmal?
Ich habe ja meine Bühnenkarriere als Kabarettist und auch mit meinem Live-Programm unterbrochen. Ich habe nicht gesagt, dass ich nie wieder auf die Bühne gehe, aber ich habe gesagt, es sind im Moment so ernste Zeiten, dass diese Erwartungen, alle drei Sätze eine Pointe liefern zu wollen, die kann ich nicht erfüllen, will ich nicht erfüllen. Die Welt ist nicht mehr wie vor 10 Jahren, ich bin es auch nicht. Und wenn ich aus solchen Gesprächen rauskomme, dann fehlt mir oft erstmal auch die Zuversicht oder die Hoffnung oder auch der Humor, das irgendwie einzuordnen. Und das kennen viele, die sich in diesen Bereichen engagieren und auch viele, die jetzt wahrscheinlich zuhören, dass je näher man auch den Projekten ist, je näher man den Menschen ist, je näher man auch den Forschenden ist, desto mehr kapiert man, es wird nichts mehr wie früher und erst recht nicht, wenn man die von vorgestern wählt. Auch wenn es so leicht ist zu sagen, alles wird wieder normal. Nee, das neue Normal ist dieses Chaos, diese Unruhe und wir können es jetzt noch ein bisschen mitgestalten. Und das traut sich halt auch keiner so richtig laut zu sagen, weil das politisch natürlich nicht opportun ist, den Leuten zu sagen, es wird nicht mehr stabiler die nächsten Jahre, sondern es wird teurer, je länger wir warten. Und da ist gerade auch in Nature eine wichtige Arbeit erschienen. Nature ist somit das wichtigste Journal, was es überhaupt gibt, Science and Nature. Und die haben auch nochmal dieses Cost-of-an-Action-Prinzip wirklich runtergerechnet. Was kostet es uns, nichts zu tun? Was kostet es, wenn wir weitermachen wie bisher? Mhm. Und deswegen finde ich es auch immer so absurd, wenn man sozusagen Ökologie und Ökonomie in so ein Gegensatzpaar bringt. So, können wir uns Umweltschutz leisten? Nee, wir können uns definitiv nicht mehr leisten, weiterzumachen wie bisher. Also was deine Frage angeht, was spüre ich? Ich spüre eine Ungeduld, ich spüre eine Fassungslosigkeit, auch eine Wut, wie man Themen, die so lange so klar sind, so lange aussetzen kann. Und deswegen erinnere ich mich an ein Gespräch mit Ricarda Winkelmann. Das ist eine der besten Wissenschaftlerinnen zum Abschmelzen der polaren Eisschilde. Und ich fragte die bei einer Veranstaltung in der Elbphilharmonie, Ricarda, wie hältst du das aus, zu wissen, was du weißt? Mhm, ja. Da sagte sie was sehr Kluges. Sie sagte, zum Verzweifeln haben wir keine Zeit.
Ja. Ja, es muss eben Menschen geben, die jetzt einfach voranschreiten und nicht in Schockstarre verharren oder in Reaktanz gehen und einfach sich dagegen stellen und sagen, ich mache einfach weiter so. Gibt es ja schon immer noch viele.
Schön,
ne?
Dass du das Wort Reaktanz nennst. Ja. Das ist auch eins meiner Lieblingswörter, für alle, die das Wort nicht so kennen. Ich habe mich mit dem Buch Glück kommt selten allein und Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, ja auch mit beiden Themen beschäftigt, Psychologie und Klima und Gesundheit. Und ich erkläre mal Reaktanz so, gib einem dreijährigen Kind eine Schachtel Buntstifte und sag, du darfst hier irgendeine Farbe auswählen, außer gelb. Und was wird das Kind sagen? Ich wollte aber gerade gelb.
Ja, klar.
Und das funktioniert mit jeder anderen Farbe und in jedem anderen Lebensalter. Wir sind nämlich als Erwachsene auch maximal zu triggern, wie das heute so schön heißt. Mhm. Wenn man das Gefühl kriegt, mir wird was weggenommen oder jemand nimmt mir irgendetwas, was mir scheinbar zusteht, macht das streitig. Und das sieht man ja auch bei diesen absurden Diskussionen um die Currywurst und um das Schnitzel und um Bier im Bierzelt und so weiter. Immer den Status quo zu verändern, macht Menschen erstmal Angst.
Ja.
Und deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, die Dinge verändern sich sowieso, ob du daran glaubst oder nicht. Und deswegen ist es wichtiger zu wissen, dass diese Psychologie in der Kommunikation eine Riesenrolle spielt. Und da finde ich ja auch die Arbeit in globaler Perspektive, die ja auch diesem Podcast den Namen Grad Global gegeben hat, so wichtig zu sagen, ey, die Art und Weise, wie unser Lebensstil die letzten 50 Jahre global zu einer, ja, ich kann es nicht anders sagen, Überhitzung und Katastrophe geführt hat, hat maßgeblich damit zu tun, dass wir Dinge in Anspruch genommen haben, die uns nicht zustehen. Mhm. Das heißt also, uns wird nichts weggenommen, sondern wir geben etwas zurück oder wir schrauben etwas zurück, was weder für uns noch für den Rest der Welt irgendwie gesund ist. Und das ist eben auch der Kerngedanke von Planetary Health, von gesunde Erde, gesunde Menschen, dass wir nicht über Verzicht reden sollten, sondern wir sollten über Gerechtigkeit und Gesundheit reden, weil das sind Dinge, die Menschen total wichtig sind, wenn man sie fragt. Und nur mal ein Beispiel jetzt. Wir wissen alle, dass wir von dieser idiotischen Fleischüberversorgung runterkommen müssen, weltweit, aber auch in Deutschland. In Deutschland gibt es auch Anzeichen dafür, dass das schon passiert. Aber dann sage ich immer, ja, weniger Fleisch zu essen ist ein echter Verzicht. Ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Und darauf kann ich gerne verzichten.
Mhm. Ja, also, das ist halt die andere Erzählung.
Diese Kampfworte,
ne?
Ja, dass man diese, ja, dass man wieder sagt, wo wollen wir denn hin?
Ja.
Und ist denn der Status quo, an dem wir uns so festklammern, ist der denn irgendwie gut für irgendwen?
Ja, ja, weil ich glaube, das ist das, was mir manchmal fehlt, sind die neuen Erzählungen, also Visionen, Perspektiven. Weil ganz offensichtlich wird der Klimaschutz ja nicht als Erfolgsgeschichte wahrgenommen. Weil viele immer nur das, genau, diesen Verzicht sehen, den Fokus darauf legen, was sie nicht mehr können. Aber es fehlt manchmal so ein bisschen an diesen Erzählungen, ja, also jetzt sei es irgendwie, ihr kriegt aber auch einen Herzinfarkt oder Darmkrebs oder halt, was haben wir denn für eine Welt, wenn wir uns alle jetzt mal ein bisschen zurücknehmen? Das fehlt mir manchmal.
Ja, und als Arzt habe ich gelernt, erst die Diagnose und dann die Therapie. Also im Moment habe ich das Gefühl, auch gerade politisch streitet man sich über kleine Schritte in möglichen Therapiemaßnahmen, ohne dass man wirklich mal klarstellt, in was für einer, ich kann es nicht anders sagen, bedrohlich und beschissenen Lage sind wir denn jetzt schon? Und was passiert denn gerade sozusagen im Hintergrund? Und deswegen muss man einmal sagen, die Agrar- und Ernährungssysteme sind ungesund für Mensch und Erde und sie sind ungerecht. Und deswegen, wenn man das einmal akzeptiert, dann kann man auch überlegen, wie werde ich Teil der Lösung? Und dann eben ist die positive Erzählung, nach der du ja auch gefragt hast, sich klarzumachen, es gibt eine Menge Lösungen. Wir kriegen auch alle Menschen auf diesem Globus satt, auch 9 oder 10 Milliarden. Aber natürlich nicht, wenn wir ständig irgendwie Kalorien als die wichtigste Währung sozusagen auf dieser Erde, alle wollen was essen, alle wollen satt werden, weiter in Tiere reinschieben, damit aus 10 oder 20 Kalorien eine Kalorie wird, die wir als Fleisch essen. Und der Rest ist Pupse, Kacke, Rülpse und Kadaver. Und das will keiner hören, das will keiner sehen. Aber wenn man sich damit mal beschäftigt, ist sozusagen der Schritt zu einer pflanzenbasierten Ernährung, zu so einer Planetary Health Diet mit ein bisschen Fleisch, ein bisschen Fisch, aber viel Nüssen, viel Leguminosen, also viel Gemüse, was in sich auch keinen Dünger braucht. Das sind alles super coole Lösungen. Und ich wundere mich immer, warum man nicht darüber redet, dass wir inzwischen, ich habe da gerade in der ARD auch eine Doku gemacht über Adipositas und die Abnehmspritze, warum man nicht darüber redet, dass inzwischen mehr Menschen global an Überernährung sterben als an Unterernährung. Das ist doch pervers, oder?
Ja, vor allem
2 Milliarden Leute sind zu dick, 1 Milliarde fast ist fehlernährt oder hungert sogar.
Genau, krass. Diese Gegenüberstellung ist so pervers.
Da denkt man, das ist doch ein Zeichen dafür, dass es um Verteilung geht, um Gerechtigkeit und auch, ja, dass von dem aktuellen System eigentlich keiner wirklich was von hat. Und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu reden und auch zu gucken, wie das, was die Leute dann auch meinen, schützen zu müssen, nämlich die Kuh auf der Weide, um die geht es ja gar nicht. Sondern es geht um Massentierhaltung und, jetzt als Arzt nochmal gesprochen, auch um diese Zusammenhänge zwischen den Krankheiten, die dann zum Beispiel durch Antibiotika in der Tierhaltung zu multiresistenten Keimen führen und die dann im Krankenhaus wieder auftauchen und dann hast du keine Mittel mehr dagegen. Das sind alles ja reale Probleme, die heute schon viele Menschen das Leben kosten und Vorteile für Deutschland, Vorteile in armeren Ländern, das gehört in den Fokus.
Ja, also ich finde, das Thema Ernährung ist natürlich auch insofern ein sehr guter Punkt, den du aufgreifen kannst als Arzt, weil es da auch an unsere Gesundheit geht. Und du hast ja gerade gesagt, auf der einen Seite hungern Menschen, auf der anderen Seite werden sie zu dick und beides ist natürlich komplett ungesund, ne? Also, und das globale Ernährungssystem ist für ein Drittel aller Treibhausgase verantwortlich. Also hier sind wir ja wirklich bei einem der relevantesten Themen, würde ich sagen, für die Zukunft. Ja,
und auch ein Thema, was die Leute auch in den Ländern, die jetzt hoffentlich mit diesem Podcast erreicht werden, jeden Tag entscheiden können. Also wir haben viele große Trends, an denen wir erstmal durch unser eigenes Verhalten nichts ändern können. Wenn ich versuche, innerdeutsch nicht mehr zu fliegen und die Bahn benutze, dann zahle ich dafür mehr. Das darf nicht sein. Ja? Das kann ich aber durch mein persönliches Verhalten nicht ändern, sondern durch politische Arbeit und durch Wahlen und durch Bürgerinitiativen und so weiter und so fort. Dass wir endlich ein vernünftiges Nahverkehrssystem haben, was dann auch funktioniert innerhalb Deutschlands. Ja? Und das meine ich eben. Ernährung ist deswegen so ein tolles Thema, weil Essen soll ja nicht eine Strafe sein oder jeden Tag musst du nicht irgendwie Beipackzettel studieren oder Kochkurse machen, sondern soll ja auch Spaß machen. Aber dann zu merken, aha, ich kann dreimal am Tag eine Entscheidung treffen, die gut für mich ist und für alle anderen. Der Jonathan Safran Foer, der hat, den habe ich mal interviewt, der hat ja dieses Buch Tiere essen geschrieben und dann Wir sind das Klima. Und er sagte, viel mehr gewinnt man, wenn man das nicht so radikal macht und alle müssen Veganer werden, müssen sie gar nicht. Aber wenn 90% der Weltbevölkerung sagen, ein bisschen was ändert, ist der Hebel viel größer. Und da kann ich auch wieder sagen, das ist ja nichts Unnatürliches. Meine Oma, die hat auch nicht jeden Tag Fleisch gegessen, sondern vielleicht einmal in der Woche den Sonntagsbraten zelebriert. Und dann war das was Besonderes. Dann war das was, wo man auch wusste, wo das Fleisch herkam und dass die Tiere bis dahin ein halbwegs gutes Leben hatten. Aber wir sind halt auch oft als Städter so entfernt von der Lebensmittelproduktion. Mhm. Da sage ich immer so salopp, nichts von dem, was man im Supermarkt kauft, ist im Supermarkt gewachsen. Und da feiere ich dann auch Leute wie den Christoph Schmidt von der Akademie, der dann mit Schulklassen wirklich auf den Acker geht. Und in meiner alten Schule in Berlin gibt es inzwischen auch so eine Akademie, also einen Schulacker, wo die dann mal Gemüse anbauen. Und dann verstehst du, aha, das braucht Zeit, das braucht einen fruchtbaren Boden, dann muss es auch regnen. Wenn nicht, dann brauchst du Wasser. Und dann versteht man ein bisschen mehr, dass eben Selbstverständlichkeiten wie jeden Tag gibt es genug zu essen, für viele Menschen auf diesem Planeten nicht gelten.
Ja, über die Zusammenhänge habe ich auch mit Dirk Steffens schon hier mal bei Grad Global gesprochen, der ja auch ein bisschen durch die Welt gereist ist, um sich...
Ja, Dirk ist so ein super Kommunikator auch zum Thema Artenvielfalt. Weil, Entschuldigung, wenn ich dich, wenn ich das noch ergänzen darf. Ich, seit 5 Jahren bin ich jetzt auf diesen Themen fest engagiert und ich lerne jeden Tag unfassbar viel dazu. Also das wo wir vorhin auch über Hoffnungslosigkeit gesprochen haben, finde ich ja das Tolle, dass man überall auch spannende Lösungen kennenlernt. Mhm. Also ein Beispiel ist Pflanzenkohle. Ja, wenn man sich klar macht, die Nature-Based Solutions, die Pflanzen, die wachsen und auch ein gesunder Boden bindet unfassbar viel CO2. Und wenn man aber den Boden degradiert und dann geht das alles wieder in die Luft und positiv formuliert, wenn man zum Beispiel Pflanzenreste, Beispiel Kakaoproduktion, ja, da hast du die Bohne und dann hast du die Schale. Wenn man die Schale so ein bisschen ankokelt, dann bleibt ein Großteil von dem Kohlenstoff da drin. Das sieht man ja auch, das ist ja dann schwarz, deswegen ist ja auch Kohle. Und dieser Kohlenstoff kann dann bei Futtermitteln dazugemischt werden. Wir haben ja als Kinder noch bei Durchfall dann auch mal Kohle gekriegt.
Kohletabletten,
das bindet nämlich ein bisschen was von diesen Giften und den Mikroben. Ob das nun, also heute macht man es nicht mehr, Durchfall hört bei den meisten Erregern auch von alleine auf. Aber diese Idee, dass man zum Beispiel Methanemissionen aus Rindermägen von diesen Wiederkäuern reduzieren kann durch diese Kohlebeimischung, ist der eine Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, das wird dann irgendwann ausgekackt, logischerweise, und bleibt auf dem Boden und bindet da auch wieder Wasser und bietet in dieser porösen Oberfläche dann auch wieder Mikroorganismen einen Lebensraum. Das heißt, du hast Win-Win-Win und du hast eben den CO2-Gehalt von den Kakaoschalen für ziemlich lange Zeit, wenn nicht für alle Ewigkeit, im Boden gehalten. Ja. Und da denke ich, Mensch, wenn es sowas gibt, warum macht man das nicht überall? Die Ideen sind ja da.
Ja, und also das ist natürlich vor allen Dingen jetzt eine Methode, die im globalen Süden für Kleinbauern total profitabel sein kann. Auch die nachhaltige Landwirtschaft, weil wir müssen ja sagen, die großen Biodiversitäts-Hotspots, die liegen ja nicht in Deutschland, sondern liegen im globalen Süden. Und,
total.
Und also, ne, ausgerechnet.
Die Idee kommt übrigens auch aus Brasilien gibt es das als Terra Preta. Mhm. Also die Idee von der Pflanzenkohle ist auch eine, meines Wissens, eine indigene. Müsste man nochmal Fakten checken, aber also das ist keine Erfindung
das nicht.
Der Neuzeit, sondern oft kann man sich auch daran erinnern, was Kulturen vor uns schon entdeckt haben, was viel, viel Ressourcen effizienter ist als alles, was wir machen, indem wir da Tonnen von Dünger und Pestiziden irgendwo auf den Acker knallen, damit da irgendwas noch rauskommt. Am besten Mais und Soja für die Energieproduktion, was totaler Schwachsinn ist. Aber wie du gesagt hast, sozusagen den globalen Hebel, den das Ernährungssystem hat, da finde ich, reden wir immer noch viel zu wenig drüber, weil letzten Endes brennt auch der letzte Teil der artenvielfältigen Urwälder für uns und unser Fleisch.
Ja. Jetzt muss man da nur kurz nochmal sagen, dass in dieser regenerativen Landwirtschaft, das gibt es ja bei uns schon, da gehen die Bauern und Bäuerinnen ja auch anders mit ihren Böden um als die Landwirte der industriellen Landwirtschaft. Aber das sind zwar so ganz alte Kulturtechniken, auf die zurückgegriffen wird, kann man mal sehen aus der Geschichte lernen hilft immer. Aber ich frage mich schon manchmal, ob das reichen würde. Also unsere Vorfahren haben ja keine 8 Milliarden Menschen ernähren müssen, Tendenz rasant steigen. Also glaubst du, wir bekommen mit Bio und Öko alle satt?
Ja, das ist. Wir haben genug Lebensmittel auf diesem Planeten, wir haben genug Kalorien. Wir produzieren, glaube ich, 1,5 bis 2 Mal so viel, wie wir brauchen. Und ein anderer großer Hebel ist natürlich Waste. Also wie können wir Lebensmittelverschwendung auf den ganzen Ketten von der Lagerung eben bis zum Essen, bis zur industriellen Fertigung, wie können wir das reduzieren? Weil weltweit schmeißen wir immer noch 1/3 aller Lebensmittel weg. Und das ist auch eine unfassbare Verschwendung von Lebenszeit, die da reingegeben wurde. Wenn du mal mit dem Fahrrad sozusagen übers Land fährst und dir vorstellst, jeder 3. Acker, der da ist, ist im Prinzip für den Arsch. Das tut einem doch weh, oder?
Ja. Ja, und da haben wir auch wieder diese Ungerechtigkeiten in der Verteilung. Weil auch da ist es so, dass das im globalen Süden alles ganz anders aussieht. Da wird nichts weggeschmissen, nicht so viel. Da wird alles exportiert, damit wir das hier wegschmeißen, so ungefähr.
Ja, und da... Ich hatte kürzlich auch ein Abendessen mit German Watch und der Stiftung Zukunftsfähigkeit. Mhm. Und da sind halt Menschen, die sich seit 30, 40 Jahren mit diesen Themen beschäftigen. Und ich habe riesen Respekt vor allen, die da schon seit den 80er Jahren Pionierarbeit geleistet haben. Und gleichzeitig denke ich immer, Mensch, warum ist es so schwer, dass es auch nach vorne geht? Ja? Und auch wenn jetzt endlich Lula meinetwegen in Brasilien dran ist und nicht mehr Bolsonaro, eine Art, die weg ist, kriegt man nicht mehr wieder. Also ich glaube, was vielen auch unangenehm ist zu denken, ist dieser Gedanke von Irreversibilität, von nicht wieder gut machen können, von für immer ist das kaputt oder ist was weg oder ist nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Und positiv gesprochen gibt es manchmal auch Schutz von Arten, indem man einfach Schutzgebiete definiert und vor allen Dingen auch gut verteidigt, indem man da nichts tut. Also indem man meinetwegen auch degradiertes Land, das macht Stephanie Hauer von Nature Ray in Kolumbien, schützt, indem die Natur sich da wieder entfalten kann und wieder regeneriert. Und deswegen reden wir über den globalen Süden. Wir sollten natürlich auch über europäische Gesetzgebung sprechen, wo der Nature Restoration Act, also dieses ganz, ganz zentrale Vorhaben im Green Deal, akut gefährdet ist durch ein paar Leute, die sich da jetzt dagegen stemmen.
Also es geht darum, dass man auch so Streifen aufrechterhält, wo Biodiversität
sich ansiedeln kann. Ja, es geht um Moore zum Beispiel. Moorschutz, habe ich auch erst gelernt. Moore sind viel effektiver als Wälder. Und wir haben in Deutschland ganz, ganz viel Moorfläche verloren. Glaube ich, über 97%. Es ist praktisch nichts mehr da. Man kann ein paar Flächen davon wieder vernässen. Aber vor allen Dingen in Europa und auch weltweit müsste man Moore wirklich wie Naturheiligtümer schützen und verteidigen. Und genau das Gegenteil passiert. Also es gibt auch natürlich eine Menge Konflikte um Land und um Böden. Und ich war auch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos das erste Mal. Da hat mich auch ein sehr einfacher Gedanke geflasht. Er sagte, wenn Leute mit viel Geld, die gibt es ja auch weltweit. In Deutschland haben wir 7.000 Milliarden Euro Privatvermögen. Wenn man immer auf die Ministerien guckt und sagt, ja, warum wird da jetzt gekürzt und da gekürzt? An der Stelle natürlich sollte man nicht beim BMZ kürzen, Klammer auf, Klammer zu. Aber die privaten Investitionen könnten auch in einer völlig anderen Art und Weise in Biodiversität gehen. In Flächen, wo man einfach sagt, das Schönste, was ich vererben kann, ist nicht mehr irgendwie ein breites Bankkonto, sondern ist ein Wald voller Arten. Ja? Also, dass man da auch weiß, das regelt der Markt nicht, das müssen wir selbst regeln und wir müssen uns klar machen, wenn du irgendwelche Aktien kaufst in irgendeiner fossilen Firma oder einer Rüstungsfirma, die gehen sicher irgendwie hoch, aber ist das irgendein Wert, den du unterstützen willst? Ja. Ist es was, worauf du irgendwann stolz zurückguckst, dass du damit Geld verdient hast? Oder kannst du nicht dir auch leisten, zu sagen, ich kaufe ein Stück Moor, ich kaufe ein Stück Regenwald, ich kaufe oder ich investiere in in Startups, die Pflanzenkohle machen und. Mhm. Also so diese immer auf den Staat zu schimpfen, dass er nicht alle Probleme löst, greift für mich auch zu kurz. Und deswegen reden wir eben von gesunde Erde, gesunde Menschen. Nicht nur mit den Institutionen und auch den NGOs, sondern auch ganz viel mit Investoren, weil das ist ein Hebel, der wahrscheinlich einer der schnellsten positiven Tipping Point sein könnte und da braucht es Überzeugungsarbeit und ganz viel persönliche Augen-zu-Augen-Gespräche.
Ja, ohne diese Menschen geht es gar nicht. Also das sind dann wirklich die am Ende ausschlaggebend sind, die Menschen mit dem vielen Geld, dass sie irgendwas bewegen, in Bewegung setzen, wenn politisch da eben noch relativ wenig passiert in diese Richtung. Jetzt haben wir aber das Problem, Landwirtschaft, wie alle anderen Industrien, ist halt auf maximale Effizienz ausgerichtet. Ne? Und das Problem bei so einer Kosten-Nutzen-Abwägung ist, ein Moor bringt kein Geld oder eine Biene bringt dem Bauern nichts ein, Schmetterling auch nicht. Also Artenschutz steht halt jetzt nicht auf der Prioritätenliste der Landwirte ganz oben. Aber was meinst du denn, wieso könnte am Ende diese Effizienzrechnung für Landwirte selber auch und für uns alle nicht aufgehen?
Da gibt es auch Analysen und das war ja lange irgendwie auch immer so verschrien als sagen Birkenstock, selbstgestrickte Socken und Bäume umarmer Fach. Aber regenerative Landwirtschaft ist wirklich ein Schlüssel zum Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Ja. Und da gibt es zum Beispiel auch von BCG eine berühmte Studie, die hat gesagt, dass der Schaden der Landwirtschaft nur in Deutschland ist um ein Vierfaches höher als der Betrag, den man dafür erwirtschaftet. Also es ist total unsinnig, was wir gerade machen, wenn man die Schäden sozusagen auch längerfristig mit einberechnet. Klar, ist der Schmetterling, du kannst nicht den Schmetterling direkt verkaufen, aber wenn es keine Bestäuber mehr gibt, gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir selbstverständlich am Frühstückstisch haben, gibt es nicht mehr. Und da werden extrem viel teurer. Und das sieht man ja jetzt auch schon. Also wir importieren Schokolade, also Kakao, wir importieren Kaffee und plötzlich explodieren die Preise. Warum? Weil sich mit der Klimakrise ganz, ganz viele Anbaugebiete plötzlich in höhere Lagen verschieben werden, Ernten schlechter werden. Also selbst wenn das Bier dann in Deutschland teurer wird, weil bestimmte Dinge nicht mehr so einfach anzubauen sind oder die Flächen klapper werden, ich glaube, dann kapiert wirklich jeder auch,
der das jetzt betrifft es auch mich.
Gehört. Jetzt okay. Betrifft es auch mich. Also ich finde es ganz wichtig zu sagen, was auch der IPCC-Report oder Lancet Climate Countdown immer sagt, no one remains untouched. Es geht uns alle an. Ja. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiges Aha-Moment der Pandemie war, die ja letzten Endes getriggert wurde durch diese Nähe von den Menschen und Tieren, die Natur so nicht vorgesehen hatte, dass wir Wildtiere krank machen, dass wir sie jagen, dass wir sie dann auf den Wet Markets auch noch mit anderen Arten zusammenmischen und dabei Viren übertragen werden, die uns dann letzten Endes krank machen, zeigt mir, diese Themen hängen miteinander zusammen. Und deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, Artenschutz und Klimaschutz ist immer Gesundheitsschutz für uns, aber auch für Menschen in allen anderen Ländern. Und ein Virus ist es egal, ob du Mensch bist oder Tier, ob du schwarz bist oder weiß, ob du Ländergrenzen wichtig findest oder nicht. Und diese Globalität der Bedrohung, ich glaube, da war eigentlich die Pandemie eine super Lernchance. Und was wir daraus machen, ist noch mehr Abschottung, noch mehr Kriege und weniger Kooperationen. Also diese Richtung, in die wir uns gerade verzetteln in der Lösung der wichtigsten Aufgaben der Menschheitsgeschichte, um tätig zu werden, die finde ich schon, ja, ich könnte darüber heulen, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also man ist erstaunt manchmal, wie resistent der Mensch ist gegenüber solchen Erfahrungen, wie jetzt auch Corona, was du gesagt hast. Oder dass wir ja, wir sehen natürlich hier in Deutschland...
Resistent im Sinne von lernunfähig.
Ja, oder? Ja, also resistent gegenüber solchen Einsichten und Erkenntnissen, die man doch eigentlich haben müsste. Also irgendwie ist es dann auch schnell alles wieder vorbei, wenn es einen nicht selbst betrifft. Also ich habe schon immer das Gefühl, die meisten verändern ihr Verhalten nur, wenn sie dadurch in irgendeiner Art selber betroffen sind oder profitieren am besten noch. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ich bin super lange Vegetarierin, seit 30 Jahren. Und das war ganz lange, also über 30 Jahre, eine Ausnahme. Und dann kamen diese ersten Vegan-Bücher, in denen stand, dass man mit veganer Ernährung sich besser fühlt, gesund bleibt, länger lebt und dass man abnimmt. Und auf einmal sind alle in meinem Umfeld vegan geworden. Da ging es nicht um Tierwohl oder um Umwelt. Das hat niemanden dazu bewegt, aber abnehmen, ja, da waren plötzlich alle dabei. Und da habe ich auch gedacht, ne, so dann hast du die Leute, wenn es so sie selber plötzlich in dem Moment betrifft.
Ja, es ist der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem anderen. Und wenn der Wurm dann am besten noch vegan ist und man damit abnimmt, dann nehme ich ihn.
Genau.
Nein, ja. Aber da sprichst du natürlich auch was an, was auch meine Arbeit jetzt seit 5 Jahren von Gesunde Erde, gesunde Menschen versucht. Nämlich finde Bilder, finde Verknüpfungen, die den Menschen klar macht, wir müssen nicht das Klima retten oder die Erde, sondern uns. Und wir haben massive Vorteile, auch wenn wir in zum Beispiel in Gesundheitssysteme und Ernährungssysteme auch in global investieren, weil es geht erst allen gut, wenn es allen gut geht. Ja. Sonst gibt es ständig sozusagen nicht nur erzwungene Migration, die der IPCC-Report zum Ende des Jahrhunderts mit einem Drittel der Weltbevölkerung beziffert. Also das ist unvorstellbar. Dann gibt es natürlich viele Kriege um Essen, um Wasser, um baubares Land und so weiter. Also die Konsequenzen sind ja abzusehen. Mhm. Und deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, es ist keine Zeit zu verlieren. Auch wir haben zum Verzweifeln keine Zeit, so wie Ricarda das nannte. Und wir können natürlich auch auf die Regierungen weltweit, aber natürlich am ehesten auf die deutschen und auf die europäischen Regelungen einwirken, dass wir wirklich Landwirtschaft ökologisch und ökonomisch transformieren, dass wir die anpassen, dass wir wieder diese Renaturierung von Böden ernst nehmen, dass wir gucken, wie machen wir das mit der Fischerei, mit Tierhaltungsformen. Das sind ja alles politische Vorgaben, wo die Ampel im Moment sich auch noch nicht mit Ruhm bekleckert hat, da Fortschritte zu machen, aber die Ideen sind ja da.
Ja.
Bis hin zu Werbeverboten für ungesunden Scheiß. Also da bin ich auch, ich habe ja als Arzt in der Kinderheilkunde in der Charité gearbeitet. Die Art und Weise, wie wir Menschen erst krank machen und übergewichtig und dann nachher verkaufen wir ihnen noch eine Abnehmspritze, das ist ja auch null nachhaltig. Also da kann man an ganz, ganz vielen Stellen wirklich sagen, politische Rahmenbedingungen haben den viel, viel größeren Hebel für die Prävention. Und deswegen engagiere ich mich dafür.
Das Problem ist natürlich innerhalb unseres Systems angelegt. Das sind Jahrhunderte Aufgaben. Das sind halt, wir müssen jetzt investieren, aber profitieren davon vielleicht erst in Jahrzehnten. Also wenn wir jetzt auch an Waldumbau oder Wiederherstellung von Ökosystemen denken, das ist natürlich in einem Wahlzyklus ist das immer schwierig, weil man häufig die Effekte noch nicht hat, die man jetzt
umsetzt. Ja, Manja, da gibt es auch diesen schönen Satz, wer heute einen Baum pflanzt und weiß, dass er selber nicht mehr unter dem Schatten sitzen wird, hat schon was verstanden über das Geheimnis des Lebens. Also ich finde schon, dass wir, ich bin ja 67, du bist natürlich sehr viel jünger, aber ich hatte ein Aha-Erlebnis mit, ich war in Glasgow auf der Weltklimakonferenz und fragte die Luisa Neubauer, was ist denn der Job von meiner Generation? Und sozusagen denen, die gerne als alte weiße Männer verschrien sind. Und sie sagte, na, ihr haltet euch ja ganz gut. So schnell verschwindet ihr ja gar nicht. Und ihr habt auch noch die nächsten 10 Jahre entscheidende Positionen in der Wirtschaft, in der Politik, in den Medien. Und dann sagte sie so mit einem Augenzwinkern, sag mal, Eckart, erst alles kaputt machen und dann beim Aufräumen nicht helfen, das haben wir doch im Kindergarten schon anders gelernt.
Ja, genau. Das ist unsere Aufgabe.
Also. Ja, und deswegen finde ich das auch ein Ansporn. Wir müssen aufhören, das ständig sozusagen moralisch oder mit Schuld und alles war schlecht und wir haben es verkackt zu verbinden, sondern es kommt jetzt auf jeden und jede an. Es kommt auf die großen politischen Hebel an. Das haben wir ja auch schon immer wieder gesagt. Und das, wer mehr dazu wissen will, da haben wir auch von Gesunde Erde, gesunde Menschen viel zu gearbeitet. Da gibt es Positionspapiere und Ideen und auch auf unserer Website und auf den Konferenzen. Aber wir brauchen vor allen Dingen Verständnis dafür, dass jeder auch sich selber besser fühlt, wenn man denkt, ich habe es versucht, was zu verändern und ich habe mich engagiert und ich habe es weitererzählt und ich bin nicht auf irgendwie blinde populistische Parolen reingefallen, weil das ist auch was, wo wir vielleicht jetzt zum Ende des Podcasts nochmal drauf kommen müssen. Es gibt halt auch unfassbar viel Desinformation und es gibt unfassbar viel, ja, auch Häme und alle haben irgendwie inzwischen von Radwegen in Peru gehört.
Aber, ja, es wird völlig abgelenkt von den wichtigen, wesentlichen Dingen.
Es hatte überhaupt nichts mit der amtierenden Regierung zu tun, sondern war ein Projekt aus der letzten Legislatur. Und das sind alles so Nebelkerzen, die davon ablenken, worum es geht. Natürlich braucht man weltweit eine Mobilitätswende, man braucht eine Agrarwende, man braucht eine Energiewende. Und deswegen sind ja auch viele sinnvolle Projekte mit Just Energy Transition, also verbunden auf gut Deutsch, man hilft Ländern im globalen Süden, diese Phase, die wir zur Genüge hatten, nämlich mit fossiler maßgeblich Kohleverstromung zu überspringen und direkt auf Erneuerbare zu kommen. Und das macht hochgradig Sinn, um global Emissionen zu senken und eben auch zu gucken, wo gibt es Lernerfahrungen in der anderen Richtung. Also ich habe mit Pirmin Spiegel und Dagmar Prühn, Brot für die Welt und Mysterior, immer Podien auf dem Katholikentag und am Evangelischen Kirchentag, und da lerne ich auch mal total viel. Und Pirmin sagte auch, früher wurde in Nordafrika ganz viel Hirse angebaut, dann kam der billige Weizen und dann lohnte sich das nicht mehr für lokale Bauern. Und dabei sind diese Arten natürlich viel besser an die Böden und an die Hitze angepasst als das, was wir da sagen mit White Saviorism und Überheblichkeit hin exportiert haben. Und da denke ich eben auch, zum Beispiel Wassermanagement. Ja, wir hatten in vielen Bundesländern auch 2023 unfassbar trockene Böden. Ja, da ist ganz viel Ernte kaputt gegangen, da sind Mikroorganismen im Boden kaputt gegangen. Da wurde plötzlich klar, Wasser gibt es auch nicht immer. Und es gibt auch in Deutschland ein Verteilungsthema für Wasser. Und da kannst du auch in Ländern des globalen Südens sehen, die haben über Jahrhunderte geniale Wassersysteme, die eben nicht so wahnsinnig viel verdunsten, sondern das Wasser viel, viel sinnvoller nutzen, mit kleinen Kanälen mit und so weiter. Oder John Schellenhuber hat mir das gezeigt. Es gibt solche Windtürme in der persischen Architektur, die sind 1.000, 1.500 Jahre her. Wow. Die haben mit Verdunstung und Luftzug durch solche doppelwandigen Lehmbauten, haben die da Kühlsysteme, die ohne irgendwie Strom und Energie zu verbrauchen, funktionieren. Ja, und da denke ich, ey, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir können uns an vielen Stellen auch wirklich Ideen, die es in ganz, ganz vielen Ländern auch des globalen Südens schon mal gab, auch wieder orientieren und das Beste daraus machen für alle.
Aus der Geschichte lernen, das habe ich ja schon gesagt, das hilft immer wieder. Aber weil du jetzt gerade angefangen hast mit den Desinformationen, ne, dass halt immer wieder sowas in die falsche Richtung gelenkt wird oder völlige Fehlinformationen verteilt werden, da sind wir wieder bei dem Punkt, es braucht einfach die richtigen Erzählungen, die Visionen, die Perspektiven und vielleicht auch die Beispiele, die positiven Beispiele, und dass die Menschen halt sehen, in was für einer Welt sie leben, wenn sie sich engagieren. Das ist eben das, was ich wichtig finde. Und ich glaube, auch in deinem Buch Mensch Erde, so heißt das Buch ja, da finden wir ja auch solche Erzählungen, die uns bewegen oder die uns verständlich machen, dass es eben wichtig ist, dass wir gemeinsam eine bessere Welt schaffen können. Ganz viele Begegnungen, du hast auch gerade schon einige ja auch immer aufgegriffen, Namen zitiert. Also das ist ja auch wichtig, ne? Dass wir uns vernetzen, dass wir uns austauschen, ressortübergreifend, also Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft. Gemeinsam können wir es schaffen, oder?
Ja, und auch zu verstehen, wir werden auch nach dem, was wir jetzt schaffen oder nicht schaffen, auch beurteilt werden. Ja? Also ich zitiere gerne das Montreal-Abkommen, was FCKW ist, diese sehr treibhausgaswirksamen chlorierten Kohlenwasserstoffe verboten hat, 1987 im Montreal-Protokoll. Zeige ich bei meinen Vorträgen immer so ein Foto von den Handvoll Leuten, die das damals verabschiedet haben. Und ich denke, heute kennt man keinen von denen. Und trotzdem ist die Wirkung ihres Handelns bis heute spürbar. Das Ozon noch geht zu. Ja, und da frage ich mich immer, das ist jetzt bald 40 Jahre her, worauf sollen denn Menschen in 40 Jahren auf uns im Jahr 2024 zurückschauen? Und da finde ich, das motiviert mich auch wirklich, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, okay, probier's. Und motiviere Menschen, sich zu engagieren, und sag ihnen, das ist keine Ökoträumerei mehr. Es gibt eine tolle Studie vom Food Systems Economics Commission. Die haben geschätzt, dass wir ungefähr 0,2 bis 0,4% des weltweiten BIPs, also Bruttoinlandproduktes, brauchten. Das sind so 300 Milliarden US-Dollar, um die globalen Ernährungssysteme auf Nachhaltigkeit zu transformieren. Und der Gewinn daraus wäre auch wieder ein Vielfaches. Das heißt also, wenn immer Leute sich hinstellen, wir brauchen sozusagen Effizienz und Ökonomie in der Landwirtschaft, dann bedeutet das oft, dass viele Dinge nicht mit eingepreist wurden. Und da finde ich, ist inzwischen total wichtig, auch zu erzählen, das, was wir tun, ist total unsinnig. Ja, also da kann man, das ist nicht besonders schlau, was wir tun. Und da erinnere ich nochmal an meine Begegnung vor 5 Jahren mit Jane Goodall, der Schimpansenforscherin, die sagte mir so straight in the face, wenn wir Menschen ständig betonen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und diese Frage ist vielleicht zu gut, um sie nicht einfach jetzt im Hinterkopf weiter in unserer Zuhörerschaft brüten zu lassen. Was wäre eure Antwort? Meine Antwort war dann tatsächlich, eine NGO zu gründen und das Buch zu schreiben und so einen Podcast zu machen wie heute.
Ja. Ja, und mit dieser Frage würde ich auch sagen, gehen wir dann jetzt einfach mal aus diesem Gespräch raus. Die kann sich jeder selber beantworten. Und ja, es ist eine Grundsatzfrage, die entscheidend ist über unsere Zukunft und über unsere Erde. Ich habe aber ein bisschen Hoffnung in die Kinder und in die Jugend, ehrlich gesagt. Ich glaube, die sind da schon einen Schritt weiter, hoffe ich. Vielen Dank, Eckart, für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Und alle Faktenchecks und weiteren Quellenverweise. Wir haben einen Medienservice, finanziert gemeinnützig von Mercator, auf unserer Website. Und alle, die sich mit diesen Themen tiefer beschäftigen wollen, wie Klima und Gesundheit zusammenhängen, sind da herzlich eingeladen. Es ist frei zugänglich und ja, erzählt die besseren Geschichten. Das ist mein großer Wunsch.
Genau, darum geht's. Der Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen kümmert sich nicht mehr nur um das Wohl des Menschen, sondern um das Wohl der Menschheit, waren wir eben schon mal so pathetisch. Ende 2023 hat er sich erstmal aus dem Showbusiness verabschiedet, aber ich habe gehört, ist nur eine Pause, aber widmet sich intensiv dem Thema Klimaschutz und Gesundheit. Mensch Erde heißt sein aktuelles Buch, in dem er auch vielen Pionieren und Aktivisten im Klimaschutz begegnet. Das ist sehr unterhaltsam geschrieben, muss ich sagen. Ich musste auch an vielen Stellen lachen. Also Humor ist ja auch ein Herzens- und Türöffner und hilft vielleicht auch bei der Transformation. Mein Name ist Anja Backhaus, schön, dass Sie dabei waren. Grad Global ist ein Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Das wiederum ist eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und Sie können uns gerne abonnieren. Jeden ersten Freitag im Monat erscheint eine neue Folge und Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Anregungen haben, gerne an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.